Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Welches Bild machen sich Jugendliche von sozialen Berufen und können sie sich vorstellen, mal in einer Kita oder im Krankenhaus zu arbeiten? Antworten auf diese Fragen liefert eine Studie, die wir hier gleich vorstellen. Außerdem kommt bei uns ein Student aus Hongkong zu Wort, der sich um seine Sicherheit und Zukunft sorgt, seitdem China pro-demokratische Proteste unter Strafe gestellt hat. Am Mikrofon begrüßt Sie da bis drei Regina Brinkmann. Hallo. Sie fehlen schon jetzt in den Krankenhäusern, Altenheimen, aber auch in Kitas und im Ganztag. Die Rede ist von Erzieherinnen und Erziehern und Pflegekräften. Doch ist Nachwuchs in Sicht, zumal das Image dieser Berufe wegen der Arbeitsbelastung und schlechter Bezahlung nicht das Beste ist. Auch das spiegelt die Umfrage unter Jugendlichen wider, die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute in Berlin vorstellte. Sabine Müller mit weiteren Einzelheiten.
Gut 2000 junge Leute wurden zu ihrem Blick auf Pflege- und Erziehungsberufe gefragt und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nimmt aus den Ergebnissen diese Kernaussage mit.
Es gibt junge Leute, die wollen diesen Beruf erlernen. Das ist eine positive Botschaft.
24% der Befragten können sich vorstellen, als Erzieherin zu arbeiten. In der Pflege sind es 21%. Die meisten sagen allerdings, dass sie sich das grundsätzlich vorstellen können. Nur eine Minderheit sagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Als positiv bewerten die jungen Leute, dass man in diesen Berufen Gutes tun und etwas bewirken könne. Allerdings haben sie auch klare Ansichten, was verbessert werden müsste: mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen und Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn sich da etwas tut, könnte es auch mehr Jugendliche mit Abitur und mehr Männer in Richtung dieser Berufe ziehen. Für die Bundesfamilienministerin zeigt die Befragung, dass das Potenzial für den Erzieher und den Pflegeberuf grundsätzlich da ist, es aber auch gehoben werden muss. Giffey will soziale Berufe weiter aufwerten, betont aber gleichzeitig, es sei schon viel passiert, etwa mit dem Pflegelöhneverbesserungsgesetz oder bei der Ausbildung.
Alleine in der Pflege beim Thema Bezahlung ist seit dem 1. Januar diesen Jahres endlich in der Ausbildung das Schulgeld abgeschafft und eine Ausbildungsvergütung deutschlandweit eingeführt.
Die Bundesfamilienministerin appelliert an die Bundesländer, verstärkt aktiv zu werden. Denn zum einen gäbe es immer mehr pflegebedürftige Menschen und zum anderen ist da auch noch der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025.
Die Länder sind jetzt in der Verantwortung, die Zeit zu nutzen, um eben auch die Personalkapazitäten, die Ausbildungskapazitäten zu erhöhen, teilweise bis zu verdoppeln. Das muss jetzt passieren.
Die Schätzungen, wie viele neue Erzieherinnen und Erzieher gebraucht werden, gehen weit auseinander. Manche Experten gehen von gut 11.000 aus, andere von mindestens 100.000. Sicher scheint nur eins, so wie es im Moment aussieht, wird die Nachfrage das Angebot wohl weit überschreiten.
Mit unseren nächsten Beiträgen geht es erst einmal ins Ausland. Wir schauen nach Frankreich, in die USA und nach Hongkong.
Campus und Karriere. International.
In Hongkong hat sich durch das neue Sicherheitsgesetz der chinesischen Regierung die Situation für Studierende und Wissenschaftler deutlich verschärft. Sie ringen damit, wie sie mit der Einschränkung ihrer Meinungs- und auch Forschungsfreiheit künftig umgehen sollen, ohne eine Haft womöglich auf dem chinesischen Festland zu riskieren. Felix Lill hat unter anderem mit dem Soziologiestudenten Isaac Cheng gesprochen. Er war bis vor kurzem Vizevorsitzender von Demosisto, einer prodemokratischen Studierendengruppe, die jetzt aufgelöst wurde.
Unter dem nationalen Sicherheitsgesetz sind die Rechte und Freiheiten jetzt stark eingeschränkt. Alles, was wir vorher hatten, ist jetzt nicht mehr gesichert. Wir werden damit zu einem diktatorischen Regime. Meine größte Angst ist meine eigene Sicherheit. Ich wurde zu Hause attackiert, nachdem ich mit der Studentenversammlung einen Protest organisiert hatte. Und ich wurde von der Regierung öffentlich verdammt, weil ich unter Studenten eine Abstimmung über das nationale Sicherheitsgesetz organisiert habe. Aber ich werde nicht so einfach aufgeben. Wir müssen nur neue Formen des Widerstands finden.
Welche Formen des Widerstandes das sein werden, das kann auch Isaac Cheng noch nicht sagen. Denn es besteht die Gefahr, dass mit dem Verschwinden der Freiheiten auch der ganze Bildungsstandort Hongkong an Leben verliert. Mehrere Akademiker überlegen bereits, ob ein Hongkong ohne Meinungsfreiheit noch der richtige Ort für ihre Forschung ist.
Um ehrlich zu sein, weiß gerade niemand, wie es jetzt weitergehen soll,
schreibt eine ausländische Historikerin, die bis jetzt in Hongkong gelehrt hat und namentlich nicht genannt werden will.
Ich sehe mich jetzt nach Möglichkeiten im Ausland um, möglichst in der EU.
So ein Sozialpsychologe, der seit einem Jahrzehnt an einer Hongkonger Uni forscht. Erwartet die Halbinsel, die bisher ein so lebhafter Ort für Forschung und Bildung war, nun der große Exodus? Ein Politologe, der ebenfalls nur unter der Bedingung der Anonymität spricht, befürchtet das. Er sagt aber auch,
Hongkong und die Hongkonger sind zwei verschiedene Dinge. Hongkong als Ort ist jetzt dem Untergang geweiht. Das neue Gesetz wird extreme Auswirkungen haben. Aber die diskursinteressierten Hongkonger werden in der Diaspora weiterleben. Wir müssen jetzt versuchen, die neue Lage als Chance zu begreifen und unsere globale Vernetzung ausspielen.
Allzu kritische Forschung wird auf Hongkonger Boden nicht mehr möglich sein. Deswegen müssten kritische Wissenschaftler die Idee eines demokratischen Chinas, zu der auch ein freies Bildungssystem gehöre, anders vorantreiben. Wie und wo ist noch unklar. Der Politologe erwartet,
in 10 Jahren wird Hongkong eine Metropole wie Shanghai oder Shenzhen sein. Ein internationaler Finanzstandort, aber ohne demokratische Strukturen dahinter. Die Stadt wird nicht mehr dem globalen Kapital und der globalen Gesellschaft verpflichtet sein, sondern nur noch dem chinesischen Staat. Wir sollten deshalb den Globalismus leben und dort forschen, wo wir wollen. Ich habe auch im Ausland ein Standbein, aber ich werde versuchen, nach Hongkong zu kommen, so oft es mir dann möglich sein wird.
Nicht nur vereinzelte Abwanderung, sondern ein Exodus der Akademiker könnte Hongkong bevorstehen. Zur Empörung der chinesischen Regierung haben mehrere Länder schon laut darüber nachgedacht, Hongkonger Bürgern ein Visum auszustellen. Allen voran die Regierung Großbritanniens, die in Hongkong ja einst als Kolonialmacht regierte. Allerdings wird nicht jeder in den Genuss eines Visums kommen. Einigen der lautesten Kritiker, den jungen Studenten, bleibt gar keine andere Wahl, als hier zu bleiben. So zum Beispiel der 20-jährige Isaac Cheng.
Die Regierung Großbritanniens hat dieses Angebot gemacht. Aber mich betrifft das nicht, weil ich erst 1999 geboren bin, also nach der Übergabe von Hongkong an China. Die Möglichkeit auszuwandern ist eine wichtige Rettungsleine für viele Menschen. Vor allem für die Menschen, die gegen die Diktatur sind. Kein Hongkonger wird seine Heimat leichten Herzens verlassen. Aber für viele geht es um die eigene Sicherheit. Ich muss noch ein Jahr studieren und für mich gibt es keine andere Möglichkeit, als den Rest meines Studiums in Hongkong zu absolvieren.
Studierende in Hongkong und wie sie das neue Sicherheitsgesetz in ihrer Lebens- und Zukunftsplanung belastet. Eine belastende Situation, wenn auch vielleicht anderer Art, erwartet viele internationale Studierende, die an US-amerikanischen Hochschulen eingeschrieben sind. Katharina Wilhelm mit den Einzelheiten.
Studenten aus dem Ausland droht in den USA möglicherweise bald die Ausweisung. Wer sich an einer Universität eingeschrieben hat, die im kommenden Wintersemester Corona-bedingt nur noch Online-Kurse anbietet, müsse das Land verlassen bzw. dürfte nicht in die USA einreisen. Das teilte die US-Einwanderungsbehörde ICE am Montag mit. Den Studenten bliebe nur die Möglichkeit, sich an einer anderen Hochschule in den USA einzuschreiben, in der tatsächlich Unterricht im Klassenraum angeboten wird. Betroffen sind Studentenvisa des Typs F1 und auch Nicht-US-Bürger, die mit dem M1-Visum in den USA leben und eine nicht-akademische Bildungseinrichtung, wie beispielsweise eine Berufsschule, besuchen. Internationale Studenten machen an den US-Hochschulen etwa 5,5% aus. Viele Studenten kommen aus Ländern wie China, Indien, Südkorea, Saudi-Arabien und Kanada. Die Hochschulen ihrerseits verdienen an den Studenten, die Studiengebühren sind in den USA vergleichsweise hoch. Die Nobel-Universitäten Princeton und Harvard gaben am Montag bekannt, dass sie ab Herbst größtenteils auf Online-Kurse setzen wollen. Auf den Harvard-Campus soll beispielsweise nur etwa 40% der Studentenschaft zurückgeholt werden.
Von den USA nach Frankreich. Auch hier beklagen viele IT-Unternehmen Nachwuchsmangel. Die neue ADA Tech School in Paris versucht, diese Lücke kreativ und mal etwas anders zu schließen. Benannt ist sie nach Ada Lovelace, einer britischen Mathematikerin, die als Pionierin im Bereich der Programmierung gilt. Und getreu ihrer Namensgeberin will die ADA Tech School nicht nur neue Talente mit anderem Profil fördern, sondern vor allem Frauen. Susanne Krause hat sich in der Schule für uns mal umgeschaut.
Die ADA Tech School besteht aus einem hohen und langen Raum, in hellen Farben gehalten. Links im Eingangsbereich bilden einige Tische das Sekretariat. Ein Flur mit Teeküche und Sitzecke führt zum hinteren Raumteil, dem Unterrichtsbereich. Dort sitzen mehrere Zweiergrüppchen vor ihren Laptops, darunter Mbaraka Feyal. Er programmiere gerade eine Rechenmaschinen-App, erklärt der Dunkelhäutige mit 20er, aber der Hake ist noch. Seine Nachbarin spart nicht mit Tipps. Agathe Bigot ist Lehrerin oder, wie man hier sagt, Betreuerin, Teamleiterin.
Bei der Wissensvermittlung stellen wir die Projektarbeit je in Zweierteams in den Vordergrund. Dazu gibt es auch Gemeinschaftskurse, Roundtable-Gespräche oder Workshops.
Das hiesige Leitprinzip Bienveillance, Wohlgesonnenheit. Vielerorts in der Informatikbranche sind Rüderton und Konkurrenzgehabe alltäglich. Hier nicht, sagt Embaraka Feyal.
Alle hier, ob Personal oder Lernende, gehen sehr aufmerksam miteinander um. Weit mehr als andernorts. Fühlt sich eine Frau wegen einer Bemerkung oder Geste unwohl, kann sie das bei unserer allabendlichen Abschlussrunde vorbringen.
15 Studierende haben sich seit vergangenem Oktober bei der ADA Tech School eingeschrieben. Der Frauenanteil liegt bei knapp 80%. Clémence Auriacombe ist seit April dabei, anfangs per digitalem Fernunterricht, weil da in Frankreich noch strikte Ausgangssperre herrschte. Die Tech-Branche war für die 27-Jährige bisher eine völlig fremde Welt. Sie hat eine Schauspiel- und Gesangsausbildung absolviert. Im Kultursektor aber sind die Jobs rar. Deshalb sattelt Clémence Auriacombe nun um.
Ich habe schon immer gerne am Computer gesessen, aber von Programmiersprachen hatte ich keinen Schimmer. In Mathe war ich schon immer eine Null. Hier aber läuft das Lernen ganz anders. Man geht vom Niveau jedes Lernenden aus. Das Lehrteam setzt auf Ermutigung. In 2 Monaten habe ich schon viel gelernt. Meine Lust zu lernen und die Neugier wurde geweckt.
Chloé d'ADA Tech School, bonjour. In nur 2 Jahren bildet die ADA Tech School insbesondere Programmiererinnen aus. Das erste Jahr in der Schule, das zweite findet in einem Betrieb statt. Billig ist die Ausbildung aber nicht. Die Schulgebühr beträgt 8.000 Euro. Zumindest während der Lehrzeit erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Lohn. Bislang ist das Abschlussdiplom der Schule nicht staatlich anerkannt. Das werde sich aber bald ändern, versichert Chloé Hermarie, Gründerin und Leiterin der ADA Tech School. Sie hat 2018 die Elite-Wirtschaftsschule HEC absolviert und sich gleich mit ersten Mitstreitern in das Schulprojekt gestürzt. Dabei ist Chloé Hermarie gerade mal 25 Jahre alt.
Wir sind auf Unternehmen zugegangen, die im Tech-Bereich händeringend nach Arbeitskräften suchen und haben gesagt, wir bilden neue Talente für euch aus. Aber wir brauchen im Gegenzug Garantien dafür, dass unsere Ausbildung auch den betrieblichen Erwartungen entspricht. So konnten wir Partnerschaften mit großen französischen Unternehmen aufbauen, dem Musikstreaming-Betreiber Deezer, der Online-Auktionsbörse für Privatleute Le Bon Coin, der Mitfahrplattform BlaBlaCar.
Hermaries Ziel, die Tech-Branche etwas aufzumischen, dank neuer Talente, die andere Werte einbringen, dank mehr Diversität, ob Frauen, ob Menschen mit Migrantenhintergrund, die auch kritischer hinterfragen, wie sich Tech-Innovationen gesellschaftlich auswirken.
Keine Frage, dieses Sommersemester ist ein besonderes. Mussten doch die Hochschulen mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie mehr oder weniger von jetzt auf gleich in den Online-Modus wechseln? Doch was heißt das eigentlich? Studieren ohne Hörsaal, Bibliothek und nicht zu vergessen ohne Mensa und Cafeteria. Zurückgeworfen auf die eigenen 4 Wände und wenn es gut läuft mit einem stabilen WLAN und funktionierenden Laptop. Antworten auf diese Fragen gibt es im Podcast Studium im Shutdown. Über den Start hatten wir hier in Campus und Karriere im April berichtet. Gut 3 Monate später wollen wir heute mal mit einer der Macherinnen eine Zwischenbilanz ziehen. Am Telefon ist Laura Eickbrecht, akademische Mitarbeiterin im Bereich Lerntechnologien und Digitalisierung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und sie ist außerdem noch Moderatorin des Podcasts. Guten Tag, Frau Eickbrecht.
Guten Tag, Frau Brinkmann. Hallo.
Als Sie Anfang April gestartet sind, welche Erwartungen hatten Sie?
Wir sind Anfang April auch erstmal völlig überrumpelt worden. Wir als Arbeitsgruppe Next Education hier an der Dualen Hochschule haben uns schon länger damit beschäftigt, wie die Bildung und Hochschulbildung der Zukunft denn aussehen sollte und kann und was Digitalisierung dafür eine Rolle spielt. Aber auch wir wurden überrascht, dass von heute auf morgen die Lehre in der Hochschule digitalisiert werden musste. Und waren natürlich mit vielen auch im Gespräch bei uns an der Hochschule. Wie machen wir das? Wie bewerkstelligen wir das? Und haben das dann gemacht. Aber irgendwann ist uns aufgefallen, eine ganz wichtige Stimme, das sind die Studierenden. Wie geht's denen eigentlich? Wie kommen die damit klar? Kriegen die sich gut damit organisiert? Und was kommt bei ihnen da eigentlich an? Und deshalb war unsere Idee, dann machen wir einen Podcast. Wir fragen Studierende einfach selbst, wie geht es ihnen? Und hören ihre Geschichten an, um daraus auch Hinweise zu entnehmen, was gut funktioniert an der digitalen Lehre und was überhaupt nicht funktioniert und was Hochschulen daraus lernen können. Und zwar erstmal ad hoc für jetzt, aber wie sich zeigt, auch längerfristig sind es wichtige Hinweise.
Und welche Hinweise und Antworten haben Sie von den Studierenden bekommen?
Ja, anfangs war da erstmal eine große, waren viele erstaunt und auch begeistert, dass die Hochschulen das so schnell hinbekommen haben, dass es irgendwie auch funktioniert und dass sie eigentlich erstmal so weit studieren können, dass das möglich ist. Viele waren erstaunt, dass sich die Hochschulen wirklich so flexibel schnell auf die Situation eingestellt haben. Jetzt ist der Podcast natürlich schon seit April am Laufen und auch für unsere Studierenden hat sich eine gewisse Normalität in diesem Semester eingestellt. Und da gibt es mittlerweile auch ein bisschen Ernüchterung, so wie der Jorin erzählt. Das ist ein Studierender der Psychologie, mit dem wir relativ am Anfang unseres Podcasts gesprochen haben und auch noch mal vor ein paar Wochen. Und er zieht da schon ein bisschen ein Resümee über die Lehre in Zeiten der Digitalisierung.
Was ich spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Seminare, die schon immer sehr beliebt waren, auch jetzt einfach sehr gut sind und Dozentinnen kreativ werden. Und dass Veranstaltungen, die jetzt nicht unbedingt so beliebt sind, nach wie vor maximal im unteren Bereich sich da befinden. Und man hätte ja auch irgendwie davon ausgehen können, dass es so eine Annäherung gibt. Und ich habe fast das Gefühl, das Gegenteilige ist der Fall. Eine schlechte Veranstaltung wird jetzt digitalisiert und wird dadurch noch schlechter. Und ein gutes Konzept, wo die Lehrenden Lust haben, auch die verschiedenen Tools, die es ja doch gibt, auszuprobieren, die sind auch jetzt sehr attraktive Angebote.
Ja, und wenn man sich diese Stimme jetzt anhört, frage ich mich natürlich, fühlen sich die Lehrenden, die da ja auch in einer gewissen Weise gelobt, aber auch kritisiert werden, denn angesprochen?
Ich denke schon. Am Anfang war es natürlich die große Frage, wie bekommen wir das alles schnell digitalisiert? Da war es auch erstmal eine technische Frage. Aber je länger die Situation anhält, da geht es dann natürlich, da kommt dann auch die Erkenntnis, es geht eben nicht nur um die Technik, sondern wir müssen auch didaktisch überlegen, wie wir denn gute Hochschullehre in das Digitale bekommen. Und es hat sich herausgestellt, es funktioniert eben nicht immer 1:1. Eine Vorlesung live ist was anderes als eine Vorlesung, die wir nur am Bildschirm verfolgen können. Das heißt, Dozierende, die da überlegen, was in einem richtigen Setting der richtige Weg sein kann, bekommen das auch im digitalen Raum besser hin. Was auch immer ein Thema ist, das aufkommt, ist, dass viele, mit denen wir sprechen, die kommen eigentlich ganz gut klar mit der Situation. Deshalb sprechen sie auch mit uns in einem relativ öffentlichen Raum. Es wird aber immer mitgedacht, dass es vielleicht nicht bei allen gut funktioniert. Da wird auch immer mal erwähnt, ja, wir können nicht voraussetzen, dass alle die nötigen digitalen Kompetenzen haben, um teilzunehmen. Vielleicht fehlt auch manchmal einfach die Technik, die nicht auf dem neuesten Stand ist, um die Videokonferenz wirklich gut verfolgen zu können. Und vielleicht verschwinden manche, die vielleicht in einem Vorlesungssaal nochmal ermuntert werden können, auch was beizutragen, verschwinden hinter dem Bildschirm noch mehr. Das sind auch Themen, die immer mitgedacht werden.
Was passiert mit all diesen Berichten und Erlebnissen, die Sie jetzt mit dem Podcast festhalten?
Was wir natürlich als Arbeitsgruppe und als Forschungsgruppe, die sich mit Bildung und der Zukunft von Bildung beschäftigt, natürlich auch da gesehen haben, ist, dass das auch eine Art qualitatives Forschungsmaterial ist, das wir natürlich auswerten können für Hinweise. Zunächst war das aber vor allem, um eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen. Und wir werden natürlich weiterhin gucken, welche Hinweise wir da entnehmen können, die Studierende uns mitgeben. Herr Ehlers als Leiter unserer Arbeitsgruppe ist auch in verschiedenen Gremien, die auch EU-weit in Richtung Zukunft der Hochschulbildung arbeiten und ist da zum Beispiel in Beratungsgremien, wenn zum Beispiel die Bologna-Ministerkonferenz im Herbst zusammenkommen wird und wir auch über die Hochschulbildung der Zukunft beraten wird und wird da natürlich auch die Erkenntnisse mitnehmen und in die Beratung einfließen lassen.
War das auch so ein Anlass dann für Sie zu sagen, wir gucken mal ins europäische Nachbarland? Weil das ist ja so der nächste Schritt, den Sie sich vorgenommen haben.
Also wir sind als Arbeitsgruppe auch immer viel im EU-Raum unterwegs. Wir sind in vielen EU-Projekten und denken deshalb auch die Bildung immer an diesem europäischen Bildungsraum, diesen European Higher Education Area, und haben festgestellt, wir haben immer wieder neue Geschichten von unseren Studierenden in Deutschland. Und doch glauben wir, dass da auch spannende andere Geschichten und Eindrücke sind, je nachdem, wie der Rahmen, der nationale Hochschulbildungsrahmen zum Beispiel ist, aber auch der Kontext, den der Shutdown hervorgerufen hat, der ja in jedem Land ein bisschen anders ist. Und möchten nun auch den Blick in den europäischen Bildungsraum richten. Wir haben da die European Students Union als Partner gewinnen können. Die stellen uns die Kontakte zu ihren regionalen Studierendenvereinigungen her. Wir werden da in kleinen Gruppengesprächen eben in jedes Land mal ein bisschen stichprobenartig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, reinschauen und mit denen sprechen. Wie habt ihr das erlebt? Wie erlebt ihr es jetzt? Und wie wird es in Zukunft weitergehen? Und was können wir da wirklich lernen und wie können wir das aktiv mitgestalten?
Sagt Laura Eickbrecht. Sie moderiert den Podcast Studium im Shutdown, ein Projekt der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und das war's von uns, von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Im Anschluss folgen gleich die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Ein Thema darin, die Netflix-Serie Stateless.